OLED hier, OLED da, überall OLED. So hieß es zumindest, wenn ich so die letzten paar Jahre mir mal TVs online angeschaut habe, dann habe ich da so als Laie zumindest mitbekommen, OLED ist der ganz heiße Scheiß. Aber auf der CES 2026, da gibt es so einen neuen Trend und der will versuchen, OLED so ein bisschen vom Thron zu stoßen. Und darüber will ich jetzt mit meinen wunderschönen zwei Gästen hier quatschen. Hallo Hardware King Nils und TV Lord Lorenz ist auch mit am Start. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hi erstmal.
Ne? Hi, grüß dich.
Ja, es zeichnen sich ein paar Trends aber auf der CES und zwar zwei an der Zahl. Da würde ich jetzt gerade mal das Wort an dich übergeben, Lorenz, da du ja, wie gesagt, hier der TV Lord bist. RGB Mini LED TVs. Was gibt's denn dazu zu sagen?
Dazu gibt's wahnsinnig viel zu sagen. Also, wenn man was zur CES sucht aktuell, vor allem zu TVs natürlich, dann ist diese RGB-Mini-LED-Technik das bestimmende Thema, der Hype auf jeden Fall. Wie viel an dem Hype dran ist, können wir, glaube ich, später noch ein bisschen erörtern. Ist eine spannende Sache. Aber es ist auf jeden Fall das alles bestimmende Thema.
Genau, und es gibt noch so einen zweiten Trend, so mit eher besonders großen TVs, ne?
Ja, ist eigentlich spannend, weil der Trend geht eigentlich am deutschen TV-Markt ein bisschen vorbei. Wir sind ja, was große TVs angeht, noch recht brav. Aber auf der CS stehen sehr, sehr viele TVs ab 100 Zoll und noch weiter rüber, die man auch tatsächlich kaufen kann. Dementsprechend, also XXL-TVs sind das zweite große Trendthema.
Okay, wunderbar. Also darauf könnt ihr euch gleich mal freuen. Aber vorher legen wir los und zwar mit einer Umfrage. Wir fragen euch nämlich, was ist denn, welche Größe ist optimal für 4K? Also schreibt da mal eure Antworten in den Chat, da freuen wir uns, schauen wir uns dann gleich nochmal an. So, außerdem, wenn ihr Fragen habt, genau, Ausrufezeichen Frage in den Chat und dann sehen wir das hier in einer gesonderten Liste. Also wenn ihr Fragen an den Profi habt oder auch an mich, ich kann euch gleich sagen, viel zu TVs kann ich euch nicht sagen, aber hey, ihr könnt die Fragen auf jeden Fall in den Chat hauen. So, jetzt, wir gehen rein. Mini-LED-TVs. Jetzt habe ich direkt eine Frage an dich, Lorenz. Und zwar Mini-LED, also ich als Laie denke mir jetzt, habe ich schon mal gehört, gibt es ja eigentlich schon länger. Was ist jetzt so das Neue daran, wenn du sagst, das will so OLED ein bisschen vom Thron stoßen?
Das Neue sind die drei Buchstaben RGB. Bis dato war ein Mini-LED-TV ein Fernseher, der eine Schicht hatte, die, sage ich mal, das Bild, also die Farbe erzeugt. Und dahinter saß die Mini-LED-Schicht mit sehr hellen, meistens kaltweißen oder bläulichen LEDs, kleinen LEDs. Und die haben die Helligkeit erzeugt. Und die Hersteller gehen jetzt eben her und ersetzen diese kaltweiße, blaue LED durch eine rote, grüne und blaue LED. Und somit kann die Hintergrundbeleuchtung schon mal vorab den Farbton vorgeben. Und die farberzeugende Schicht, die dann noch folgt, die verfeinert es nur noch. Und dementsprechend steigt die Farbsättigung vom Bild halt deutlich an. Das heißt also, die Fernseher werden damit deutlich bunter.
Okay, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr momentan, was nutzt du gerade zu Hause?
Oh Gott, jetzt fragst du mich das, jetzt wird's peinlich. Naja gut, was soll man machen? Ich habe tatsächlich einen, ich weiß gar nicht wie alt mittlerweile, 13 Jahre alten Full-HD-Fernseher zu Hause. Ui. Jetzt werde ich vom Chat gelüncht wahrscheinlich.
Ja, wie groß ist der Full-HD-Fernseher?
Der 46 Zoll.
Okay. Also,
der Klassiker. Ja.
Warum habe ich den so lange? Ja, ich habe irgendwie nie so richtig den Bedarf gesehen. Ich könnte natürlich, würde ich von einem Upgrade was haben. Und klar, heutzutage ist ja, kannst du ja nur noch 4K-Fernseher kaufen. Also okay, es gibt glaube ich noch ein paar Full-HD vereinzelt, weiß ich gar nicht. Da würde ich bestimmt was von haben. Aber irgendwie hat es sich nie so ergeben. Und deswegen habe ich den jetzt seit 13 Jahren. Der macht auch immer noch okay, was er soll. Ist Philips mit Ambilight, also das muss ich noch dazu sagen. Ich liebe Ambilight und man gibt's auch in neu, so ist es nicht, ne? Aber oder man kann selber nachrüsten. Ja, aber ich bin tatsächlich extrem veraltet unterwegs.
Würde ich gerade sagen, vor 13 Jahren Ambilight, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das
schon ist. Ich lüge nicht, hallo, ich erfinde das hier nicht.
Warst du hier Early Adopter oder wie?
Nee, ich glaube, das, also weiß gar nicht, Ambilight gibt's einfach schon sehr lange. Ja? Ist tatsächlich ja. So. Also es ist noch die simple Version, nur zweiseitiges. Mittlerweile hast du ja maximal schon vierseitig, glaube ich, genau. Aber das stört mich nicht, ich liebe es immer noch, einfach da keine Lampe am Fernseher haben zu müssen und dass das Bild, da die Wand sich dem Bild anpasst. Ich mag das sehr gerne.
Es macht den 43 Zöller halt auch optisch größer.
Genau, ein bisschen schon. Ich meine, er hat noch die Rahmen, müsstet ihr euch mal angucken. Die sind ungelungen. Also wirklich, die sind, weiß nicht, so breit oder so. Also ja, man sieht dem Gerät an, dass es 13 Jahre alt ist.
Ja, was steht bei dir zu Hause, Lorenz?
Ja, ich war ein OLED-Early-Adopter und bin bis heute der OLED-Technik schon sehr verfallen. Ich habe OLED-Fernseher zu Hause, meistens von LG, aber auch schon auch einige Jahre alt. Also dementsprechend, ich kann auch mittlerweile über die Langzeithaltbarkeit von so einem Fernseher wirklich nichts Negatives berichten. Aber ja, ich bin da voll im Team OLED eigentlich. Ja,
du spielst wahrscheinlich auf Burn-In gerade an, ne?
Ja. Also generell die Abnutzung und Burn-In, aber bei einem TV sehe ich da, grundsätzlich weniger ein Problem heutzutage und erst recht nicht bei einem TV.
Ja,
weil der Inhalt einfach relativ oft sich ändern. Oder hast ja, wenn du jetzt nicht gerade immer CNN guckst oder so, wo das Senderlogo irgendwo
hängt. Ja, und die TVs erkennen ja dann zum Beispiel auch die Senderlogos und dimmen die dann ab.
Ja, und das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also beim PC ist ja immer so das Problem, man hat permanent die Leiste unten und so, alles bleibt gleich.
Ich meine, da haben die auch ja die PC-Bildschirme auch viele Möglichkeiten, um da entgegenzuwirken. Ich hatte mal einen da mit OLED, da muss ich sagen, wenn das alles auf aggressiv eingestellt war, war es schon ein bisschen too much. Da hast du auch an den Bildrändern dann gesehen, dass es da deutlich dunkler wurde und so. Ist natürlich für die Langlebigkeit dann immer gut, aber es ist dann auch ein gewisser Trade-off. Aber ich warte einfach mit dem neuen Fernseher so lange, dass der Unterschied, der wird mich komplett wegblasen dann. Ich warte jetzt einfach, bis Micro-LED sich durchsetzt. Dann muss ich noch ein paar Jahre warten.
Und ja, Samsung wirbt schon jetzt mit dem Buzzword Micro.
Ja.
Ist auch wirklich krass, was sie vorgestellt haben mit Micro-RGB. Also ist auch wieder so ein RGB-Mini-LED. Aber die LEDs selber sollen unheimlich klein sein.
Aber nicht jetzt wirklich Micro-LED-Größe, ist noch nicht richtig in
dem Bereich. Der Begriff Micro-LED bezieht sich ja eigentlich darauf, dass jedes Pixel seine eigene Hintergrundbeleuchtung
so winzig
hat. Und das immer noch weit davon
entfernt. Deswegen, ich warte einfach noch 10 Jahre dann. Passt halt schon.
Ah, ja.
Oder ihr überzeugt mich hier im Slot, dass ich früher wechsle.
Ich gebe mein Bestes.
Ja, genau. Das ist hier Lorenz' Aufgabe. Ja,
genau. Zum TV-Kauf zu bringen.
Ja, aber vielleicht mal auch zurück zur RGB-Mini-LED, denn die ist ja anscheinend richtig gut, ne? Von dem, was man jetzt schon mal gesehen hat. Magst du da ein bisschen mehr reinsteigen? Du hast dir sogar schon mal anschauen dürfen, ne?
Ja. Ich hatte das Privileg auf der IFA in Berlin von Sony eine Demo zu bekommen, hinter verschlossener Tür. Und zwar in ein ziemlich traumhaftes Ausgangsszenario, nämlich ein Vergleich von dem besten LG OLED-Fernseher, vom besten Samsung OLED-Fernseher, vom besten Sony Mini-LED-Fernseher und vom neuen Sony RGB Mini-LED-Fernseher. Von letzterem hat man jetzt auf der CES Sony-typisch nichts gehört. Also die lassen sich nach der CES immer noch ein bisschen mehr Zeit. Das heißt also, da müssen wir uns wahrscheinlich noch bis vielleicht März oder so gedulden. Aber der Effekt oder der Eindruck war schon echt überragend. Also
hast du die denn da, du wusstest, welcher ist? Das schon?
Ja.
Okay. Es wäre nochmal spannend gewesen mit
dem Test. Man hat auch, also durch das, dass die drei anderen Vergleichsgeräte so unterschiedliche Technologien haben, hätte man es auch erkennen können, wenn man es nicht gewusst hat. Mhm. Aber die waren da sehr transparent, auch über die Einstellungen, die an den TVs vorgenommen wurden oder nicht.
Ja, macht ja einen Riesenunterschied, das stimmt. Ja.
Und der Eindruck war wirklich erstmal, dass die Kinnlade runtergefallen ist.
Ja, es war so krass,
wirklich. Ja, es war wirklich krass, weil der nicht nur so hell ist, dass man sich denkt, boah, der ist so hell, sondern der ist so hell und so bunt gleichzeitig. Und wenn man dann die absoluten Spitzenreiter-TVs nebenan regelrecht verblassen sieht, dann merkt man schon, okay, wir treten hier in einem gewissen Bereich in ein neues Zeitalter ein.
Okay, also würdest du wirklich auch so sagen, das ist ja schon so ein, ich sage jetzt mal ganz frech, es ist so ein bisschen so ein Werbespruch, aber wenn das jetzt so von dir persönlich kommt, dann überzeugt mich das ja schon ein bisschen, ne?
Ja, ich will nicht sagen, dass es die besten TVs werden overall, aber was diese Geräte an Helligkeit und Farben bieten können, wenn es der Inhalt hergibt, das können andere Technologien Stand jetzt kaum. Zu einer kommen wir später noch, die das auch kann. Mhm. Aber das ist trotzdem krass. Die Frage ist halt, beziehungsweise umgekehrt, man hat halt zu Hause diesen Vergleich mit Top-TVs nicht. Dementsprechend, mich hat auch damals mein Mittelklasse-OLED zu Hause im Wohnzimmer erstmal geflasht und umgehauen. Und der macht mich bis heute seit 5-6 Jahren glücklich. Mhm. Im Vergleich war es wow, ob man es braucht daheim oder ob es in einem dunklen, perfekten Heimkino-Szenario nicht eigentlich viel zu unangenehm hell ist.
Das wollte ich gerade fragen,
soll mal dahingestellt sein.
Auf der IFA, wie genau waren die Bedingungen? War das ein heller Raum oder ein dunkler Raum?
Das war eine perfekte Dunkelkammer.
Ja, okay. Das ist klar. Das Video, gerade schon sagst, einmal den direkten Vergleich, der ist natürlich immer was, das hat man zu Hause halt normalerweise eigentlich nicht, weil selbst auch wenn du den neuen holst, klar kannst du dir das auch erstmal neben deinen alten stellen. Ich glaube, ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Und man hat meistens dann den neuen einfach da stehen und sieht, okay, das sieht sehr cool aus. Ich meine, da klar, jetzt auf der Messe muss man ja auch noch gucken. Ich weiß ja, ob du die Einstellungen auch angucken konntest oder ob du selber verändern, wahrscheinlich nee. Nicht. Nee, die waren, klar, muss man immer mit so einem gewissen Grain of Salt, sag mal, wie heißt das nochmal auf Deutsch?
Muss man vorsichtig mal, sein.
Mit Vorsicht genießen,
ja. Ja, mit Vorsicht genießen, genau. Aber trotzdem, das klingt schon sehr gut. Und es ist natürlich aber auch wieder die Frage, weil du auch sagtest, die Farben waren so deutlich. Manchmal finde ich das auch schon bei OLEDs, auch gerade wenn die glossy sind, ist es mir dann auch schon too much. Ich meine, da kannst du natürlich wieder mit Einstellungen gegenwirken, ne? Aber manchmal hat man auch das Gefühl, dass es vielleicht auch übertreiben in die eine oder andere Richtung. Mal gucken.
Ja, in zweierlei Hinsicht muss man das eben ein bisschen abschwächen. Also zum einen, irgendwann ist es auch hell genug einfach, ja, wie du schon sagst, oder auch schon zu hell. Und zum anderen, wenn der Inhalt die Helligkeit nicht hat oder den Farbraum, dann kann es der Fernseher auch nicht erzeugen. Und Inhalte mit solchen Helligkeiten und Farbräumen, die gibt es eigentlich außer so Use-Case, Showcase-Inhalte nicht, noch nicht.
Ja, das meiste ist dann am Ende ja doch, wir werden wahrscheinlich allermeistens streamen über Netflix und Co. Und klar, da bist du natürlich immer davon abhängig, was genau die denn überhaupt dann Infos, die der Fernseher dann verarbeiten kann, mitliefern.
Ja. Ganz genau, ja. Ich würde jetzt mal einen Blick in den Chat werfen. Wir können ja gleich uns mal die Ergebnisse der Umfrage anschauen. In der Zwischenzeit können wir uns noch die Fragen anschauen, die reingekommen sind durch den Chat. Weiterhin könnt ihr Ausrufezeichen Frage in den Chat posten, um uns Fragen zu stellen. So. Einbrennen ist hier eine Frage dabei. Ist das auch bei Mini-LED möglich? Und stimmt das überhaupt, dass OLED einbrennt? Das hat man gerade eben schon, das ist nicht so ein großes Problem. Aber kannst du gerade die Frage beantworten, ist es bei Mini-LED auch eine Gefahr?
Ich bin vorsichtig bei dem Wort Nein, weil 100% weiß ich es nicht. Aber wir können das Pferd von hinten aufsatteln. Ein OLED-Fernseher, also OLED steht ja für organische LED und diese organischen Partikel, die nutzen sich ab. Und durch diese Abnutzung kann unter Umständen ein Einbrenneffekt entstehen. Und die LEDs, die bei Mini-LED-TVs zum Einsatz kommen, sind nicht auf organischer Basis. Und dementsprechend würde ich vorsichtig sagen, dass ein Einbrennen bei einem Mini-LED-TV wohl nicht, also ein Einbrennen, dass sich ein Bildschatten abzeichnet, sowieso nicht. Ein Einbrennen, das die ganze Bildfläche über Jahre hinweg weniger Helligkeit erzeugen kann, wahrscheinlich auch nicht, aber könnte sein.
Ja, also ich glaube, das Einbrennen, was er hier meint, was man von OLEDs kennt, das gibt es bei Mini-LEDs nicht, genau. Also eben durch dieses nicht
organische. Die nächste Frage finde ich besonders spannend.
Ja, die ist, ja.
Vielleicht nochmal kurz die Erinnerung an die Regie, wenn wir die Umfrage noch sehen könnten. Das wäre wahrscheinlich auch ganz cool. Aber, ja, die nächste Frage, oh, jetzt ist gerade eine neue reingekommen, ist die neue Technik teurer? Genau, das ist eine spannende Frage als jetzt OLED im Vergleich. Also wird hier RGB Mini-LED, wird es teurer oder vielleicht sogar günstiger?
Also die meisten Modelle, die vorgestellt wurden, sind in der Oberklasse und im High-End angesiedelt. Und bis jetzt oder aus der Vergangenheit kann man schon sagen, dass High-End Mini-LED-Fernseher dass High-End-Mini-LED-Fernseher preislich relativ hoch sind.
Okay.
Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass die besten RGB-Mini-LED-TVs anfangs äußerst teuer sein werden. Und OLEDs sind vor allem im letzten Jahr deutlich, deutlich im Preis gefallen. Dementsprechend, den Preisvorteil sehe ich 2026 deutlich bei den OLED-Fernsehern im Vergleich zu den RGB-Mini-LED-TVs. Die größte Stellschraube ist natürlich, wie dicht sind diese Mini-LEDs verbaut. Aber wenn die jetzt natürlich sehr breit aufgefächert sind, also sehr wenige Mini-LEDs im Vergleich zu High-End-Modellen, dann schwindet natürlich auch der Effekt drastisch und dann hat man da auch weniger dann davon, von der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung.
Okay, so, wir haben jetzt gerade das Ergebnis der Umfrage aufs Ohr bekommen. Und zwar ein Großteil der Leute zwischen 60 und 65 Zoll. Mhm. Ist das jetzt für dich was Überraschendes? Also ich persönlich hätte jetzt gedacht, vielleicht sogar ein bisschen größer noch?
Mich überrascht es nicht, aber ich habe mich auch mit den Durchschnitten in Deutschland erst auseinandergesetzt.
Geschummelt.
Nach wie vor ist die meist nachgefragte TV-Größe 55 Zoll.
Sogar noch ein Stück kleiner.
Ja. Dicht gefolgt von jetzt 65 Zoll. Aber im Vergleich zum amerikanischen und asiatischen Markt, da sind natürlich 75, 85. Die Big Screens sind da weitaus beliebter als bei uns. Und das wird vor allem deswegen spannend, weil eben einige Top-Modelle erst ab 75 Zoll und darüber vorgestellt wurden.
Mhm. Ja, ich merke es auch bei mir zu Hause. Also es muss ja auch immer in den Raum passen. Ich meine, das ist natürlich eine sehr persönliche Geschichte auch. Aber es ist auch tatsächlich jetzt bei uns auch so. Meine Frau zum Beispiel, wir gucken halt am meisten Fernsehen. Klar, die Kinder gucken auch mal was, aber die reden jetzt bei der Größe noch nicht mit. Denen ist vollkommen egal, ob sie auf dem winzigen Handy Peppa Woods gucken oder Paw Patrol oder auf dem großen Fernseher. Das interessiert die nicht. Hauptsache gucken. Und meiner Frau ist das vollkommen egal. Die sagt, ist doch 46 Zoll reicht doch vollkommen. Ist ja groß genug. Und wenn er zu groß wird, dann passt er nicht mehr in den Raum oder dann. Es ist auch vom Platz her, wir haben eine Kommode daneben und also ich wüsste ehrlich gesagt, im Moment könnte ich gar keinen 85 Zoll Fernseher sinnvoll unterbringen, ohne irgendwie Dinge umzustellen bei mir im Wohnzimmer. Ja. Da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Aber klar, das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Aber für mich wären schon 65 Zoll jetzt natürlich groß, weil ich komme von 46. Ja. Aber Kollege Lin hat gerade erzählt drüben, dass der hat sich jetzt heute einen 85 Zoll Fernseher gekauft. Mhm. Und er sagt, er will nie wieder zurück. Ne? Ja, kann ich mir schon auch vorstellen, ne? Schon cool ist, wenn du das dann einmal hast. Ne?
Aber wahrscheinlich ist das auch der Hauptgrund. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, aber wahrscheinlich ist das oftmals ein Grund, dass man halt nicht mehr Platz hat, ne? Ja. Oder vielleicht halt einfach nicht umbauen will, weil es gibt ja die berühmte Fernsehwand, wo dann links und rechts noch eine Kommode hängt und dann müsste man die abhängen und woanders aufbauen und so. Oder hast du da andere Theorien, Lorenz, warum das so sein könnte?
Nee, ich glaube schon, dass es hauptsächlich daran liegt. Ein weiterer Punkt, den wir jetzt selber privat festgestellt haben oder der, für den ich auch bei uns halt werbe, auf der einen Seite will ich schon gut Fernsehen gucken können und Filme gucken können und so, aber auf der anderen Seite, ich möchte halt kein Wohnzimmer, was so nach Technikraum oder Kinoraum aussieht, sondern wo man auch einfach mal mit Freunden zusammensitzen kann und was spielen kann und wo halt nicht einfach ein riesiger schwarzer Kasten indirekt die Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf sich zieht. Ja. Klar, wenn man jetzt auf einem 85 Zöller oder ich durfte mal einen Laser-TV mit 120 Zoll testen, wenn man da Filme guckt, das ist wie im Kino und voll cool. Aber ob ich das im Alltag jeden Tag haben möchte?
Vielleicht hat Linja ein Kinozimmer, muss ich ihn gleich nochmal fragen.
Ich bin da persönlich bei 65 Zoll,
ja,
halte ich für eine sehr vernünftige Mitte aus groß genug, dass man damit gut was gucken kann. Aber fügt sich trotzdem auch stimmig in den normalen Raum ein.
Und kommt ja immer noch auf den Sitzabstand ein, den man einhalten kann. Hast du ja auch im Vorgespräch, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Bei mir ist es eigentlich vollkommen albern, weil ich sitze auch noch über 3 Meter von meinem Full-HD-Fernseher weg. Also würde natürlich eigentlich jeder sagen, bei der Auflösung und Größe, hallo, du sitzt viel zu weit weg. Naja, aber man muss jetzt sagen, ich kann das Bild schon neu erkennen. Das ist kein Problem. Ne? Aber natürlich ist es nicht optimal. Ne? Aber das kommt dann natürlich auch
noch
mit rein.
Ja, auf jeden Fall. Wir werfen noch mal kurz einen Blick in den Chat. Da gibt es nämlich noch eine interessante Frage, und zwar, ob die Technik, also die RGB-Mini-LEDs, ob die auch für PC-Monitore kommen. Weißt du da schon was?
Konkret weiß man nichts, aber die also Display-Fertigung ist nicht so, dass es hunderte Firmen gibt, die Displays fertigen. Und Stand jetzt konzentrieren sich die Hersteller von Display-Technologien mit dieser RGB-Mini-LED-Technologie auf Großformate, also 75 Zoll und Co. Dementsprechend bis RGB-Mini-LED in Kleinformaten kommen, das kann durchaus noch dauern.
Mhm. So, ja, wie bei OLED auch. Ne? Das hätte, glaube ich, auch eine Weile gedauert, bis es dann für Gaming-Bildschirme kam.
Bei OLED hat das ewig gedauert. Also da habe ich ganz
lange 10 Jahre
gedacht, wann kommen die denn endlich mal? Da war vielleicht auch die Einbrennsorge, weil bei Spielen hast du natürlich oft hat Elemente, die ganze Zeit angezeigt werden, die da vielleicht nochmal anfälliger sind. Da hat sich natürlich die Technik deutlich weiterentwickelt. Aber es ist auch so bei Mini-LED, ich meine, das ist in Notebooks gibt es das, glaube ich, auch relativ oft, aber PC-Monitor gibt es auch nicht so viele, ne, mit Mini-LEDs.
Also viel zu wenige,
ehrlich. Ist alles genau, weil es ist eigentlich auch eine coole Technik oder eine gute Alternative. Ich meine, klar, man muss schon sagen, oder ich persönlich würde jetzt auch sagen, OLED ist halt schon ist einfach sehr, sehr gut. Es kommt halt auch noch dazu, dass die Reaktionszeit so extrem schnell ist, ja, bei OLEDs, was halt gerade beim Gaming auch noch wichtig ist. Und du hast dann halt einfach mittlerweile den Faktor, dass das Einbrennen nicht mehr, muss man sich nicht viel Sorge drum machen. Ich würde natürlich niemandem sagen, wenn du dir einen OLED-Monitor kaufst, da wird garantiert nie irgendwas einbrennen. Okay, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber ich glaube, das Risiko ist mittlerweile schon echt sehr gering.
Ja, es arbeiten so viele Technologien in den TVs und Monitoren, ja, dagegen. Man muss sich als Anwender schon mittlerweile eigentlich um fast gar nichts mehr kümmern. Ja. Es gibt ein paar Grundregeln. Also ich würde jetzt einen OLED-TV ehrlich gesagt nicht als Bilderrahmen nutzen und dann da irgendwie 24/7 ein Kunstwerk drauf abbilden. aber ansonsten, solange man die voreingestellten Sicherheitseinstellungen, was diese OLED-Care angeht, ja, nicht verändert, gibt es da keine Risiken.
Okay. Um vielleicht zurück zum Thema RGB-Mini-LEDs zu kommen. Also du meintest ja, das wäre jetzt der größte Kontrahent so zu OLED mehr oder weniger. Jetzt mal so eine Laienfrage einfach in den Raum gestellt. Woran liegt das jetzt genau? Also ist es wirklich einfach die, so die Bildqualität oder gibt es vielleicht auch Aspekte wie weniger Stromverbrauch und Co.? Oder ist es vielleicht sogar das Gegenteil, das verbraucht deutlich mehr Strom?
Beim Stromverbrauch, denke ich, werden sich die Technologien je nach Ansatz nicht so viel nehmen. Man muss natürlich sagen, viel Licht kostet auch viel Strom und so mancher Hersteller wirbt mit extrem hohen Nithelligkeiten, also maximalen Spitzenhelligkeiten. Die können auch nicht zaubern. Also dementsprechend, so ein Fernseher, es wird mit Sicherheit alles andere als effizient sein. Preisvorteil sehe ich, wie gesagt, bei den OLEDs. OLEDs hatten immer die Schwäche, die sich auch mittlerweile weit rumgesprochen hat, dass sie eben in der Spitzenhelligkeit zurückstecken, hat sich aber eigentlich über die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre sehr stark verändert. Also OLEDs sind auch viel heller geworden. Zu dem Thema hat auch einer eine sehr gute Frage gestellt, und zwar, ob Filme, Serien und Streamingdienste sowieso fast alles nicht nur in 1000 Nits gemastert ist. Also gemastert heißt, dass dieser Inhalt auf eine Spitzenhelligkeit von 1000 Nits abgestimmt ist. Mhm. Und das ist auch vollkommen richtig. Also ich will jetzt keine Prozent sagen, aber sehr, sehr viele Inhalte gehen von einer maximalen Bildschirmhelligkeit von 1000 Nits aus. Mhm. Jetzt ein aktueller Mittelklasse-OLED macht mal locker 1200 Nits. Ein Oberklasse-OLED macht weit über 2000 Nits. Mhm. Dementsprechend schon die nicht so hellen OLED-Fernseher übertrumpfen die Inhalte, die überhaupt darauf abgespielt werden, mit ihrer potenziellen Helligkeit locker. Und wenn jetzt dann Hersteller auf der IFA und auf der CES mit bis zu 10.000 Nits Bildschirmhelligkeit, ja, werben.
Eine schön hohe Zahl.
Es ist eine hohe Zahl, aber ob man da dann zu Hause da was von spürt, außer vielleicht ein Retina-Schmerz, sei mal dahingestellt.
Ja, ich meine, klar, da haben die OLEDs, wie du ja schon sagst, das grundsätzlich aufgeholt, was schon auch wichtig war, ne? Auch durch die Tandem-OLED-Technik. Das hat ihnen ja auch nochmal geholfen, ja, bei der Helligkeit. Aber das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, die auch, glaube ich, im Detail dann auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Weil wenn man anfängt, jetzt herauszufinden, welches Material für was überhaupt genau optimiert ist, und dann kommen ja auch noch Faktoren wie HDR überhaupt generell, ne? Dolby Vision 2 oder Dolby Vision, ne? Was ja auch wieder, ja, darum geht, wie hat der Filmemacher diesen oder der Serienmacher quasi sich vorgestellt, wie das Bild aussehen soll, weil die müssen ja quasi mit einer gewissen Vorstellung erstmal arbeiten und mit einer gewissen technischen Grundlage. Und dann kommt halt dazu, wie unterschiedlich das bei jedem zu Hause wieder aussehen kann. Das ist natürlich auch gar nicht so leicht, Material darauf hin zu optimieren, dass es auf jeder verschiedenen Technik mit verschiedenen, ja, Maximaltätigkeiten gut aussieht, ist natürlich auch eine große Herausforderung. Und ich würde mal vermuten, da gehen halt viele dann lieber einen vorsichtigen Mittelweg, statt jetzt zu sagen, ich optimiere jetzt für das Premium-Gerät mit 10.000 Nits. Wäre bestimmt cool, wenn man mal eine Serie oder einen Film sieht, der komplett darauf ausgelegt ist. Ne? Jetzt natürlich nicht, wie du ja schon sagst, also ich will jetzt nicht 10.000 Nits die ganze Zeit ins Gesicht bekommen. Das wird unangenehm. Aber wenn ich jetzt mal in einem Film, weiß ich, die Sonne geht auf und ich werde wirklich so, wie es im echten Leben auch ist, man muss vielleicht mal kurz weggucken. Kann ja auch für Immersion sorgen, könnte cool sein. Aber das ist natürlich wirklich echt das Problem, ja, dass da so viel reinspielt und dass es dann schnell kompliziert wird. Ja.
Ja. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen und mal zum nächsten Thema kommen, denn es wurde ja nicht nur Mini-RGB-Mini-LED so rum angekündigt, sondern auch noch andere spannende Sachen. Lorenz, was gab es denn noch so?
Ich gucke natürlich primär erstmal auf die Flaggschiff-Produkte, weil die die Richtung vorgeben. Klar, nennenswert wäre für mich jetzt mal der neue matte Samsung QD OLED. S95H heißt der. Samsung geht mit dieser matten Fernseheroberfläche da einen relativ eigenen Weg, setzt sich da von der Konkurrenz ab. Und ich finde es spannend, wenn das auch für mich nicht unbedingt was ist. Ist halt für helle Wohnzimmer gedacht. Die Einblendung, die wir gerade sehen, ist von einem zweiten Samsung-Fernseher, den ich extrem spannend finde. Der ist nicht weniger als 130 Zoll groß.
Ui.
Der R95H. Der ist Micro-RGB, also ein RGB-Mini-LED-TV mit sage und schreibe 130 Zoll. Bedeutet, bauliche Maßnahmen sind dann erforderlich, wenn man sich den ins Wohnzimmer stellen möchte. Kommen wir zu dem Hersteller, für den ich bis dato mein Geld ausgegeben habe. Der LG OLED G6 als Nachfolger zum aktuellen Topmodell. Der hat die Tandem-OLED-Technik. Ja. Die kam letztes Jahr. Die hat meiner Meinung nach LG auch nochmal auf ein neues Level gehoben.
Sind der EGE die, sagen wir mal, OLED-Könige so ein bisschen oder die, die da auch mit die längste Expertise haben und so?
Ja. Ja. Nochmal 20% heller und so weiter. Aber sowohl der Samsung OLED als auch der LG OLED, das sind für mich Evolutionsstufen. Also Verbesserungen auf Basis von einem ohnehin schon guten Produkt. LG hat noch ein Wallpaper OLED, also ultra schlank, der W6.
Auch, ist das der gerade?
Ja, verboten teuer.
Ja.
Der ist nur 9 mm dünn auf der kompletten Fläche. Der hat keine Anschlüsse und eine sogenannte Zero-Connect-Box, also kabellose Verbindung zum Bildschirm. Und man steckt dann, was auch immer, den Blu-ray-Player oder die Konsole in so eine Box und die verbindet sich kabellos mit dem Fernseher. Das ist schon irgendwie Weltraumtechnik.
Das klingt echt also spannend.
Mein Fernseher ist eher 9 cm dick, aber na gut. Das
Sieht es dann auch genauso aus wie auf dem Bild? Also kommt das mit diesem Glashalter oder ist es jetzt bloß fürs Bild so stilisiert?
Das ist fürs Bild stilisiert, aber er kommt mit speziell gefertigten Wandhaltern. Das sind so Pucks, wie so ein Eishockey-Puck. Der wird an die Wand geschraubt und auf diesen Puck, auf diese zwei Pucks, hängt man dann den Fernseher. Und weil der außer Strom keine Anschlüsse hat, hängt er dann eben 9 mm flach, komplett flasch an der Wand. Das ist schon krass. Aber
wie teuer soll der werden? Gibt es da schon?
Also die bisherigen, letztes Jahr gab es den M, die M-Series mit diesem Wireless Connect. Und der hat über 25.000 Euro in der kleinsten Größe, glaube ich, gekostet. Also kein
gut, wenn du in so einer Wohnung wohnst mit der Aussicht, dann kannst du dir das, glaube ich, auch leisten.
Wahrscheinlich schon, ne? Zur Info für den Chat übrigens, ihr seht vielleicht ab und zu mal einen Link, der da reingepostet wird. Falls ihr nämlich noch nähere Fragen habt und so ein kleines Nachschlagewerk braucht, dann könnt ihr das in der Kaufberatung auch nachschlagen. Die ist vom Lorenz höchstpersönlich. Also TV-Lord Lorenz hat euch da was zusammengeschrieben und hat sich da auch ganz viel Mühe gegeben. Da könnt ihr jederzeit nachschlagen. Und wo wir gerade dabei sind, lieber Chat, wir haben noch eine zweite Umfrage für euch parat. Und zwar, welche Rolle Gaming spielt für euch, wenn ihr euch einen TV kauft? Da könnt ihr gerne mal jetzt in den Chat reinhauen. Fände ich persönlich auch ganz spannend, denn für mich ist das wahrscheinlich so das Wichtigste. Denn wenn ich was mache an meinem Fernseher, so einmal im Jahr, dann zocke ich darauf. Wie ist es bei dir? Du bist wahrscheinlich eher so ein Allrounder, Lorenz, oder?
Ich zocke selten auf dem Fernseher, aber wenn, dann ausgiebig. So würde ich sagen.
Okay, also dann für längere Zeit oder was meinst du jetzt mit ausgiebig?
Ja. Ich habe mir Ende letzten Jahres den Traum von so einem Mini ITX Gaming PC erfüllt.
Welches Gehäuse?
Ein Encase M2.
Ah, schön.
Und der ist halt praktisch, weil den kann man vom Schreibtisch abstecken. Dann trage ich den ins Wohnzimmer und stecke den an den Fernseher an. Und ein Spiel habe ich schon konkret vor Augen, was ich da ausgiebig dann am Fernseher spielen will, nämlich das nächste Forza Horizon. Ich bin da so ein Racer. Und dementsprechend, da brauche ich
halt... Ist das das mit den Scheunenfunden?
Ja, ne? Ja, genau. Und diesmal soll es in Japan stattfinden und hier japanische Autokultur und so. Okay, das ist eigentlich mein Ding. Und da brauche ich eben Maus, Tastatur, Schreibtisch nicht, sondern da habe ich dann vom großen Bild eher was und gemütlich auf der Couch liegen und mit dem Controller dann daddeln. Da sehe ich mich dann.
Ja, Nils, ich würde dich ja auch fragen, aber bei einem 45 Zoll,
da kann man auch drauf zocken.
Kann man auch drauf zocken, ja.
Mein Fire TV Stick will ja immer, dass ich irgendwas darauf zocke mit Luna oder was das da ist. Ich habe mich schon mal gefragt, was macht der eigentlich jetzt, wenn ich da kein Gamepad angeschlossen habe, dann auf Ja klicke, soll ich das dann mit meiner Fernbedienung steuern? Naja, anderes Thema. Nein, ich zocke tatsächlich auf meinem Fernseher fast nicht. Nee. Ja. Das liegt auch daran, dass ich bei mir halt die, ich habe zwar auch einen Mini-ITX-PC, den ich da hinstellen könnte, das Fractal Design Note 202, also schon ein bisschen älter, wie du daran hörst, aber ich liebe ihn trotzdem, aber das mache ich im Alltag nicht. Ich habe auch zwei kleine Kinder, da will ich da eigentlich auch, so je kürzer da irgendein Rechner steht, den die umwerfen können, desto besser. Genau, nee, ich zocke eigentlich an meinem Hauptrechner oder halt, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, auf meinem Convertible oder auf einem Handheld, ja, genau.
Okay. Ja, wir haben auch noch ein paar Fragen im Chat, wie ich das hier sehe. Ist jetzt vielleicht eher so eine Sache, die mehr mit Internetleitung an sich zu tun hat, als mit dem Fernseher an sich. Aber die Auflösung, ne, wenn man jetzt mit 4K was schauen will, fragt niemals nicht, welchen Breitbandanschluss sollte man mindestens haben für 4K-Streaming und nebenher zocken und andere Sachen wie YouTube und Zeug.
Ich kann mal spontan 50 Mbit sagen. Damit bist
echt?
Du eigentlich... auf der sicher, wenn du ganz auf der sicheren Seite sein willst, musst du natürlich immer bedenken, dass Streaming, also wenn du jetzt ein, zum Beispiel mit deinem Handy oder mit einer Kamera aufgenommenes 4K-Video nimmst, die Dateigröße kannst du natürlich nicht mit dem Streaming vergleichen, weil du da immer, wenn du jetzt Netflix und Co. guckst, klar, das ist 4K-Auflösung, aber natürlich komprimiert. Also die wollen ja auch Bandbreite sparen. Auch wenn du YouTube schaust, ne, das ist dann immer noch eine Frage, wie hoch die Komprimierung ist, aber das spart halt Bandbreite. Also ich glaube, ich habe das irgendwann sogar mal nachgemessen. Ich meine, ich hätte beim 4K-Bild, war das unter 10 Mbit? Mhm. Ich glaube schon, ne? Im Schnitt ist das sogar unter 10 Mbit. Deswegen sei jetzt ganz auf der sicheren Seite, bist du mit 50 Mbit, ich meine 16 Mbit hat wahrscheinlich heute, okay, wir sind in Deutschland auf dem Land, wahrscheinlich doch noch einige. Ja, sagen also Sie kurz, dass 50 Mbit, würde ich sagen, sollte in den meisten Fällen reichen.
Ich werde ja regelmäßig ausgelacht wegen meiner 50 Mbit-Leitung.
Also, ich habe wenigstens 100 Mbit. Und ich könnte jetzt upgraden zu 125. Wow. Dankeschön. Danke O2 für dich.
Nein, gut. Danke Internetanbieter. So, wir haben noch eine Frage im Chat. Wenn das Bild kabellos über eine Box in den TV gespeist wird, wie ist das beim Zocken mit dem Input-Lag? Das ist auch eine sehr gute Frage. Gibt es dafür Infos?
Konkrete Infos habe ich gerade nicht zur Hand, aber mit Sicherheit.
Ne? Ja. Kann man sich fast vorstellen, zumal ja TVs generell haben ja noch so einen Gaming-Mode und so,
ja.
Oftmals zumindest, ist also ja generell noch ein Problem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und dann noch per Funk übertragen, das ist ja ein bisschen...
Ja. Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, wer sich für 30.000 Euro einen OLED-Fernseher 9 mm flach an die Wand klebt, der wird jetzt wahrscheinlich weniger dann da die PS5 dran anstecken. Weiß ich nicht, aber
ja, klar, das soll jetzt nicht heißen, dass Konsolenspieler nicht so viel Geld hätten, das meinst du natürlich nicht, aber ich glaube, dass auch der typische Käufer von so einem Fernseher, würde ich jetzt auch mal vermuten, der ist Zocken einfach nicht so der Fokus von so einem Gerät. Das ist ja eher dann Lifestyle, also natürlich ist Gaming auch Lifestyle, aber ihr wisst jetzt, ich denke, man weiß, wie ich es meine, das ist eher noch so ein, ja, also ist aber trotzdem eine spannende Frage. Ich würde es gerne in der Praxis ausprobieren, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so super geschmeidig. Also es wird schon gut genug funktionieren, kommt ja immer darauf an, was du halt spielst. Ne? Ich meine, man wird jetzt auf dem Fernseher, werden wahrscheinlich auch nicht so viele Leute jetzt Valorant oder CS2 oder sowas spielen. Insofern ist es dann vielleicht auch gar nicht mehr so relevant, wenn du jetzt Singleplayer-Spiele spielst. Aber das müsste man erstmal in der Praxis testen. Aber grundsätzlich finde ich die Idee gut, auch mal ein interessanter Ansatz, so wenig Kabel wie möglich einfach an so einem Gerät zu haben.
Ja, es ist sowieso ein Ding, ne, da geht ja eh so ein bisschen die Designphilosophie hin, möglichst wenig Schnickschnack, wenig Kabel, wenig Knöpfe. Hauptsache, ich habe nur ein Screen vor mir und der Rest ist weniger relevant. Ich habe gerade eben eine interessante Aussage gesehen im Chat, und zwar, dass es ja auch auf den Inhalt ankommt, was für eine Internetleitung man braucht. Stranger Things soll zum Beispiel laut der Angabe im Chat bis zu 25 Mbit ziehen.
Gut möglich, wie gesagt, klar, das ist natürlich, kommt es immer sehr drauf an. Du kannst es jetzt nicht pauschalisieren. Aber auch mit 25 Mbit von Stranger Things wärst mit 50 Mbit, kannst du trotzdem dann noch parallel zocken. Und ich meine, ist immer natürlich die Frage, grundsätzlich, wenn du jetzt zockst, würde ich natürlich eh immer empfehlen, dass du, wenn du kannst, schaust, dass du deine Leitung so wenig wie möglich anderweitig beanspruchst, weil du natürlich nie weißt, dann vielleicht doch mal irgendwo ein Spike dazwischen kommt, den du nicht haben willst, wenn du jetzt kompetitiv halt spielst. Ne? Ja. Aber klar, das ist es ist ein weites Feld, wie man so schön sagt. Ja,
ja, kommen wir zurück zur CES, würde ich sagen. Du hast ja jetzt schon einiges genannt. Du hast vorhin auch was von Tandem OLED erwähnt, ne? Das sagt mir zum Beispiel gar nichts. Was hat es damit auf sich?
Du hattest den Verweis auf die Kaufberatung, weil wie genau so ein OLED-Fernseher funktioniert, ist schon relativ kompliziert und da will ich jetzt auch nicht zu tief reingehen. Aber Um das vereinfacht auszudrücken, hat LGs OLED-Technologie bis dato aus drei übereinander liegenden lichtabgebenden Schichten bestanden. Und LG hat es um eine vierte Schicht erweitert, nicht nur um die Helligkeit zu steigern, sondern auch um die einzelnen Farbebenen klarer voneinander zu trennen. Und der Effekt davon war, dass man erstens die Helligkeit drastisch steigern konnte. Das bedeutet, einer der größten Kritikpunkte an so einem OLED-Fernseher konnte mit Spitzenwerten von über 2400 Nits bei HDR-Inhalten auf jeden Fall gnadenlos ausgemerzt werden. Also da kann sich keiner mehr über die Spitzenhelligkeit beklagen. Und man hat eben zum Hauptkonkurrent Samsung mit der QD-OLED-Technik aufschließen können, weil QD-OLED als leicht abgewandelter technischer Ansatz von dieser OLED-Technologie eben immer bunter war, also farbsatter. Und dementsprechend ist meiner Meinung nach LG damit letztes Jahr der große Wurf halt gelungen. Für mich war dann damit auch der LG G5 der overall beste TV des Jahres 2025. Und bis die neuen Modelle kommen, wird es auch vorerst so bleiben. Denn für das, was dieser TV bietet, ist er auch nicht mal so teuer. Also klar, 1500 Euro für einen 65 Zöller ist ein Haufen Geld. Aber wenn man sich gleichermaßen vor Augen führt, was man dafür für eine immense Bildqualität
ja, und zu wie Hause teuer OLEDs hat, auch vor ein paar Jahren noch waren.
Ja.
Also da sind wir natürlich mittlerweile in Bereichen, würde ich jetzt auch sagen, für so einen Fernseher, den man dann ja auch gerne mal 13 Jahre behält, ne, da kann man auch mal 1500 Euro für ausgeben. Nein, klar, ist individuell natürlich, aber
ja, klar.
Ist noch im Rahmen.
Aber wir wissen ja auch, Technik kann ja auch wieder teurer werden, ne, wenn wir uns die RAM-Sachen anschauen, aber das will ich jetzt nochmal nebenbei
ja,
erwähnt
gut, haben. Gut, dass im Fernseher nicht so viel Speicher ist. Ja. Also nicht gar keiner, aber nicht so viel, dass es da so relevant wird.
Ja. Wie sieht es denn jetzt mit der Verbreitung von RGB-Mini-LEDs aus? Wenn das jetzt der neue heiße Scheiß ist, dann wird es ja noch bestimmt eine Weile dauern, bis es richtig marktreif ist, oder? Wie sieht es da aus? Weiß man schon was?
Es gibt zwei Hersteller, die geben richtig Gas, namentlich Hisense und TCL und zwingen damit unter anderem nämlich auch Samsung dazu, dass man sich nach dieser technologischen Ankündigung jetzt keine Zeit lassen kann. Mhm. Also es war ja früher oft gängige Praxis, dass man auf sowas wie der CES mal eine neue Technologie irgendwie in so einem Halbprototypen gezeigt hat und als Wow-Effekt, Halo-Produkt, aber es kam nie ein Produkt, was dann im Laden erschien und das wird dieses Jahr sicher anders. Also
okay.
Wir werden, denke ich, im Frühsommer die ersten richtig guten RGB-Mini-LED-TVs in den Online-Läden stehen sehen. Mhm. Dementsprechend das wird dieses Jahr losgehen. Ich würde auf jeden Fall dringend dazu raten, dass man A, abwartet, bis die Modelle tatsächlich erschienen sind, weil es ist aktuell viel lauter Hype und natürlich immer ein Best-Case-Szenario gezeigt und am Ende des Tages müssen halt echte Inhalte im echten Alltag gut aussehen. Aber für einige könnten das wirklich gut ja, wirklich spannende High-End-TVs sein, die da kommen.
Okay. Da ist jetzt auch die Frage, so wenn die jetzt wirklich dieses Jahr schon kommen und wirklich in direkter Konkurrenz zu OLED stehen, würdest du sagen, also du hast jetzt gerade eben schon gesagt, vorsichtig sein, erstmal abwarten, bis die da sind, aber jetzt, wenn der Fall eintritt, würdest du sagen, kauft euch lieber eine RGB-Mini-LED oder doch nochmal OLED?
Ich finde es spannend, weil wenn man nach dem besten Produkt fragt, dann hängt es immer davon ab, ob jemand die Frage wortwörtlich beantwortet, also das Beste von allen nennen möchte. Und in der Hinsicht, was die Bilddarstellung, also Helligkeit und Farbraum angeht, dann werden diese RGB-Mini-LED-TVs die besten davon, werden am besten sein in dieser Kategorie. Aber ich zum Beispiel, ich versuche eher mit dem besten Produkt zu antworten und für mich gehört zu einem Produkt immer auch der Preis. Mhm. Und bei einem High-End-Fernseher spielt natürlich der Preis nicht die vorrangige Rolle, aber trotzdem eine wichtige Rolle. Und ich gehe aktuell eher davon aus, dass die neuen OLED-TVs, die jetzt dann mit den neuen Mini-RGB-Mini-LED-TVs zeitgleich plus minus auf den Markt kommen werden, sich halt deutlich schneller einpendeln werden auf ihren normalen Marktpreis und der wird wahrscheinlich deutlich unter dem RGB-Mini-LED-Preis liegen. Mhm. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der RAT 2026 auch immer noch stark in Richtung von OLED-TVs gehen wird, also mein persönlicher Rat. Mhm.
Ich finde, es hat jetzt halt auch, vielleicht habe ich nur den Eindruck, weil ich halt eher an Thema PC-Bildschirme bin. Und da hat es für mich den Eindruck gemacht, dass es ja ewig gedauert hat. Wir haben es gerade eben schon gesagt, 10 Jahre und so. Aber auch generell habe ich so das Gefühl gehabt, OLED hat ein bisschen halt gebraucht, bis es ankam. Ne? Und da hat es jetzt natürlich auch einen Vorsprung, wahrscheinlich auch was ne, so Fertigungsverfahren angeht, wurden halt optimiert. Und wenn das RGB-Mini-LED jetzt noch neu ist, dann...
Ich denke auch, das wird ein bisschen brauchen, wie Lorenz ja schon sagte, bis sich das in besseren Preisregionen dann etabliert. Das ist wahrscheinlich schon von auszugehen. Mini-LED ist ja generell jetzt auch keine super günstige Technik. Und ich finde natürlich, am Ende ist ja echt dann spannend, wo du es ja mit dem direkten Vergleich angesprochen hast, ne? In diesem direkten Szenario, wenn du davor stehst, klar, dann kann das durchaus deutlich sein oder relevant. Aber wie krass der Unterschied dann halt wirklich ist, ne? Wenn du jetzt jemanden hast, sagen wir mal, du könntest die gleiche Person nehmen und die neuen TV sie kaufen will und sie kauft sich einmal RGB Mini LED und guckt darauf ein Jahr. Und dann könntest du in der Zeit zurückreisen mit den gleichen Erinnerungen und guckst nochmal dann mit einem OLED. Ich weiß gar nicht, ob der Unterschied am Ende so groß sein würde. Ich glaube, für viele, da müsstest du dann schon auf Details achten. Aber ich glaube, so für das Gesamtseherlebnis, so geht's mir dann auch oft, deswegen habe ich ja auch so lange so einen ollen Full-HD-Fernseher. Am Ende ist halt immer noch das Wichtigste, ob der Content, den ich gucke, gut ist. Gucke ich eine gute Serie? Ist die unterhaltsam? Ist die gut gemacht? Natürlich soll die auch gut aussehen, keine Frage. Ja. Aber ich glaube, ich persönlich, ich werde jetzt, auch wenn ich mir dann mal, irgendwann wird es passieren, irgendwann werde ich mir einen neuen Fernseher kaufen. Ich glaube, ich werde jetzt nicht da sitzen und zurückdenken, ach Mensch, hätte ich mir doch mal vor 10 Jahren einen 4K-Fernseher gekauft, dann hätte ich so viel mehr Spaß beim Fernsehen gehabt. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Es wäre natürlich ein besseres Erlebnis gewesen, auf jeden Fall. Ich glaube, ehrlich gesagt, sogar für meine Frau wird das gar nicht gelten. Ich glaube, also das ist natürlich immer, ich bin halt sehr technisch nerdig, aber meine Frau erkennt noch nicht mal unbedingt einen Unterschied zwischen, ich habe ja auch schon 4K-Fernseher da gehabt, die sieht gar keinen Unterschied. Also die hat nicht wirklich gemerkt, also ich meine, es ist überhaupt nicht abwertend im Sinne von Frauen erkennen keinen Technikunterschied, gar nicht. Ich meine, es ist einfach nur auf sie persönlich. Ihr war das vollkommen egal. Sie hat der 65 Zoll 4K-Fernseher war weg. Ja, na und? Und ich habe schon erstmal, ich muss mich ein bisschen wehmütig verabschieden. Aber nach einer Woche war es dann auch wieder egal für mich. Ne? Ja. Aber klar, ist sehr individuell.
Ja, also ich bin da mega gespannt drauf. Ich habe es jetzt halt selber auch noch nicht gesehen, aber dadurch, dass du jetzt so begeistert warst und auch gesagt hast, selbst die High-End-OLED-Modelle ja, stinken da ein bisschen ab gegen die neue Technik, das macht mich schon sehr neugierig, muss ich sagen. Also ich weiß noch, ich habe damals meinen, irgendwie, was war es, ein LCD? War das ein LCD-Gaming-Bildschirm irgendwie ausgetauscht durch ein IPS-Panel, dann auch von 1080p auf WQHD und da war ich auch schon so. Du meinst
CN-Panel gegen IPS-Panel, weil LCD sind es ja beide, aber ja.
Ja, du hast vielleicht CN gegen IPS und das war schon, das war ein Schritt,
sag ich mal. Ja, auf jeden Fall,
ja. Ja, und so ein Erlebnis hatte ich auch schon im Fernseher, also gerade so eine alte Freundin von mir, die hat ja auch mal so ein 1080p-Ding halt ausgetauscht, vielleicht war es sogar ein ähnliches Modell, auch mit so einer klassisch dicker Rand, so ein 2010er Modell oder so, was auch immer, ne? Und dann hast du da auf einmal einen deutlich größeren 4K-Bildschirm stehen. Also, das ist
mal schon ein Eindruck, finde ich. Bei PC-Bildschirm ist ja nur der große Unterschied, dass du ja im Vergleich zum Fernseher sitzt du ja so nah dran. Ne? Dann macht die höhere Auflösung.
Ich meinte jetzt gerade eben noch einen Fernseher.
Achso, du meinst einen Fernseher. Okay, aber auch da, klar, das ist schon, das kann schon gerade im ersten Moment, ich glaube, man gewöhnt sich halt relativ schnell daran.
So. Man gewöhnt sich an alles. Also, was ich niemandem empfehlen kann, ist, sich einen großen Fernseher holen, den man dann aber irgendwie nicht behalten kann oder nicht behalten möchte.
Ja, das stimmt.
Weil man wird ihn auf alle Fälle vermissen.
Mhm. Ich habe gerade eben die Ergebnisse der Umfrage gehört von der Regie. Und zwar ist es fast so zur Hälfte gespalten. Und zwar 44% sagen, ja, ist wichtig beim Kauf. Gaming ist mir wichtig. Aber 40% sagen halt auch, nee. Also es ist relativ gleichmäßig verteilt. Also jetzt keine große Überraschung dabei, so ein bisschen wie bei uns hier im Studio. Ihr zwei seid ja auch so 50-50. Ja. Ich bin eher gar nicht so viel am Fernseher unterwegs. Ich habe zwar einen, aber der hängt halt da und dann zocke ich am Rechner.
Spielst du dann meistens mit Maus und Tastatur oder was ist der Grund, warum du nicht so viel am Fernseher zockst?
Man kann auch, der Grund bei mir ist tatsächlich einfach das Setup. Ich habe den so an der Wand, wo ich einfach, also da müsste ich so schräg drauf schauen.
Ja, okay.
Und das ist einfach bei mir nicht wirklich praktisch gemacht. Da müsste ich dann, bin ich dann der Typ, der sich keinen neuen Fernseher holt, weil er halt nicht umbauen will. So. Ich bin einfach zu faul, um den Fernseher von der einen Wand an die andere zu schrauben. Ja, ja, das müsste ich halt machen. Ja.
Ich muss bei mir, müsste ich mal den Spiegel von der Wand entfernen, weil ich habe auch Beamer schon getestet. Und der Spiegel, wenn ich den wegmache, dann kann ich quasi die gesamte Wand hinten zu meinem Fernseher machen. Das ist dann halt auch, du hast, glaube ich, wie groß war der Fernseher, den du getestet hast?
120.
Ja, ich bin dann auch im Bereich von 120 Zoll. Ah, das ist schon halt echt Kinofeeling. Aber dann ist halt die Wand wieder aus. Es ist die Wand halt komplett leer. Ich habe jetzt auch keine Lust, immer den Spiegel dann wieder hinzuhängen, wenn ich den
Motorleinwand.
Ja, klar, aber da jetzt oben wieder eine Motorleinwand dranhängen, naja. Da ist man irgendwie dann doch faul. Aber
ja, es zieht sich durch ja, den ganzen
Slot. Gut, und es kostet auch ein bisschen was. Das waren jetzt Testgeräte, ich habe mir die ja nicht gekauft. So ein guter Beamer, 4K-Beamer, die kosten ja auch hoch vierstellig. Ne?
Ja, sind wir schon auf Quantum Dot eingegangen eigentlich, sag mal?
Zu wenig, weil das ist tatsächlich mein persönliches Messe-Highlight. Es wird so viel über RGB-Mini-LED gesprochen und natürlich nehmen die OLEDs auch sehr viel Raum ein. Ist auch ein spannendes Thema. Aber seit ich was von einem dritten technologischen Ansatz gehört habe, bin ich der Meinung, dass hier ein Thema unterm Radar unterwegs ist, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und zwar Super Quantum Dots. Also ist ja heute Trend, dass man an alles irgendwie so super, super hyper, mega dranhängt und dann ist es was Besseres als vorher. Aber in dem Fall, ich kann es Stand jetzt noch nicht erklären. Es ist extrem technisch kompliziert und auf atomarer Basis irgendwas, aber diese Quantum Dots, die man aus cooler TVs schon kennt, also cooler TVs ist ja ein gängiger Begriff, da drin sind Quantum Dots, das sind so Nanoteilchen, die Licht absondern, wenn man sie mit Licht anstrahlt, also ein spannendes Thema.
Die es ja auch in OLEDs gibt, ne, mit QD-OLED.
Ja, also, genau. Ja. Also Samsung verwendet die auch in den eigenen OLED-TVs. Ja. Und der Hersteller TCL, der als Preis-Leistungs-Hersteller bekannt ist, aber immer mehr sich als richtiger Profi-Hersteller etablieren möchte, hat einen Super Quantum Dot TV vorgestellt, der X11L. Und der ist mein persönliches Messe-Highlight. Mhm. Denn damit, also mit den beiden Kennwerten, mit denen die ganzen RGB-Mini-LED-TVs werben, also mit bis zu 10.000 Nits und vor allem dieser BT2020 Farbraum, also ein unheimlich komplizierter Farbraum.
Großer vor allem.
Ein großer,
sehr viele Farbraum,
ja. Den kann dieser TV auch darstellen, aber der hat keine RGB-Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, sondern eine klassische Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Bedeutet, dass ein potenzieller Nachteil dieser RGB-Mini-LED-TVs, nämlich dass zwei Farben in der Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig aktiv sind und sich gegenseitig überstrahlen, weil es gibt ja keine physische Trennung zwischen den LEDs und das heißt, die eine scheint in die andere rein und dann gibt es einen Farbmix nach vorne, den man aber eigentlich gar nicht haben möchte. Und wenn man aber eine einfarbige Hintergrundbeleuchtung hat und davor nur eine Schicht, wie bis dato auch, das Bild eben erzeugt, dann gibt es diese Farbüberschattung nicht. Das heißt also, der Farbkontrast von dem einen zum anderen Pixel ist deutlich schärfer. Und wenn ein TV einen schärferen Farb- und Helligkeitskontrast hat und trotzdem den großen Farbraum abdecken kann, dann glaube ich, ist das die Technologie, auf die man eigentlich gucken muss. Mhm. Bis dato gibt es meines Wissens nur zwei Modelle, die mit dieser Technologie angekündigt sind. Also SQD Mini LED nennt es TCL. Wir werden da nächstes Jahr auf der CES deutlich mehr zu sehen bekommen. Bleibt also eigentlich Zukunftsmusik. Aber dieser TCL TV, der wird dieses Jahr erscheinen. Und ich glaube, dass der auch dieser ganz neuen RGB-Mini-LED-Hype-Front sich ganz schön gut entgegenstellen
kann. Gibt es da schon Release, grob und Preis, Richtung, noch gar nichts?
Wenn es gibt, weiß ich gerade
nicht. Ja, okay, alles klar. Aber ist auf jeden Fall was, wo du sagst.
Aber auf jeden Fall ein High-End-Modell. Also
ja, klar, okay. Und auch eher was jetzt, es gibt ja immer so die Ankündigungen, die sind dann eher eigentlich für die Produkte fürs nächste Jahr und das ist dann eher was jetzt nicht so breit in den Markt aufkommen wird dieses Jahr. Ne?
Ja. Ja, die Frage ist auch noch, ob er nach Europa kommt, mhm, in der Form. Aber er wird erscheinen und ich bin schon sehr gespannt.
Mhm. Ich finde es auch gerade überraschend, dass jetzt gerade so zwei neue Technologien wieder hochkommen im TV-Bereich, weil ja zumindest in meiner Wahrnehmung lange einfach OLED so der Platzhirsch war, oder?
Ja. Das hat sich jetzt, denke ich mal, durch Mini-LED ist klar die eine Alternative und klar die QD, diese Abkürzung.
Schaut in die Kaufverdammung.
Ja, es ist fürchterlich. Man kommt auch komplett durcheinander, was ist. Und selbst wenn man sich tief auskennt. Ich meine, es ist natürlich schwer, muss man gestehen, da jetzt so total plakative Begriffe sich für einfallen zu lassen. Ich glaube aber, es könnte besser gehen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr.
Die OLEDs haben Marktführerschaft genommen, weil sie gut sind. Aber die Hersteller von TVs haben, also der ein oder andere Hersteller hat da mit Sicherheit ein Problem damit, weil OLED-Panels, also die Bildschirme, die dann in so einem Philips-Fernseher oder Sony-Fernseher oder wie auch immer der OLED-Fernseher heißen mag, eingebaut sind, die kommen halt zu 99,8% von zwei Firmen. Samsung-Display und LG-Display. Und das bedeutet, dass diese TV-Hersteller ihrer eigenen Konkurrenz indirekt viel Geld zahlen müssen, um deren Produkt weiter zu verkaufen. Und da ist es natürlich langfristig spannender, wenn man das eigene Produkt verkaufen kann.
Mhm. Und wie ist es jetzt bei TCL? Du meintest, die haben jetzt diesen Super Quantum dort quasi am Start, aber LG und Samsung nicht, obwohl sie das Panel kaufen?
Nee, der TCL hat seine eigene LCD-Fertigung. Mhm. Also auch die coole Teilchen kaufen sie, glaube ich, zu. Aber TCL fertigt seine eigenen Panels.
Ah ja.
Und ist deswegen auch ein Entwicklungskonkurrent zu zum Beispiel Samsung und LG und Co., weil die eine eigene Displayfertigung haben.
Okay.
Deswegen, also TCL sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben die nächsten Jahre, weil ich glaube, da passiert noch einiges.
Für mich ist das gerade ein bisschen verrückt, weil ich habe TCL immer so, du hast es vorhin gesagt, so Preis-Leistungs-Hersteller. Ich persönlich habe es, seid mir nicht böse, habe ich so ein bisschen als Billighersteller im Kopf. Aber das scheint ja, da scheinen sie sich gerade rauszuarbeiten.
Kommt durch den Preis natürlich, klar, weil sie sind halt für günstige Geräte bekannt, aber die haben halt echt, die schneidenden Tests oft gut ab. Und also ich habe jetzt nicht den breiten Überblick, aber mir sind immer wieder auch TCL-Geräte als, hey, super Preis-Leistungs-Angebot begegnet.
Und ja.
Muss öfter deine Kaufberatung lesen, aber da werden sie bestimmt auch schon regelmäßig.
Tatsächlich ist ein TCL-TV seit über einem Jahr meine allgemeine Preis-Leistungs-Empfehlung. Also wer ohne lange Recherche rausfinden will, welcher der beste TV für möglichst wenig Geld ist, der sollte laut meinem Rat zu einem TCL greifen. Aber wie du schon sagst, also die haben sich über dieses Segment groß gemacht. Aber die wollen jetzt auch wirklich beweisen, dass sie auch ganz oben mitspielen können. Und ich glaube, das können sie auch.
Das ist immer eine gute Sache. Mehr große Mitspieler bedeutet mehr coole Sachen für uns oder günstiger.
Ja.
Im Optimalfall zumindest. Ne? Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema mehr oder weniger. Und zwar, für wen sind denn jetzt die neuen Technologien so richtig geeignet? Denn das ist ja eine Preissache dann auch, die wahrscheinlich viel kosten wird. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja. Deswegen war nämlich auch die Gaming-Umfrage im Chat. Ich finde es ganz spannend, dass es so ausgeglichen ausgegangen ist, weil ich kann schon mal sagen, dass alle die abgestimmt haben, dass Gaming ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von einem TV ist, tendenziell nach meinem Ermessen eindeutig zu einem OLED-Fernseher greifen sollten. Mhm. Du sagst es schon, OLED-Monitore sind schon echt verdammt gut.
Ja.
Und als Sprung zu einem klassischen Gaming-Monitor wirklich mir persönlich, also aus meiner Sicht, das bessere Upgrade wie eine neue Grafikkarte teilweise.
Ja, ein neuer Monitor kann super viel ausmachen. Ja.
Und wer am Fernseher zockt, der hat von dieser OLED-Technologie viele spürbare Vorteile und bekommt zusätzlich eben wirklich ein extrem gutes Bild. Also mit nichts zu vergleichen, was man vielleicht jetzt schon zu Hause stehen hat. Mhm. Absolute Film- und Serienenthusiasten, die auch technisch am Zahn der Zeit sein wollen und auf große Zahlen stehen, die werden mit Sicherheit mit den RGB Mini-LED High-End-Modellen Fernseher bekommen, mit denen sie sich und all ihre Gäste buchstäblich aus den Socken hauen können. Mhm. Aber gerade beim Gaming sehe ich da potenziell Nachteile. Ein OLED ist sehr viel schneller in der Reaktionszeit als ein LCD, Mini-LED und wie sie alle heißen. Und ja, deswegen Early Adopter, Filmenthusiasten und die, die schocken wollen mit ihrer Technik, die sollten zu diesen neuen RGB-Mini-LED-TVs greifen. Vielleicht, wie gesagt, bitte unbedingt abwarten. Nicht das voreilig entscheiden.
Ja. Und wie sieht es dann mit dem Quantum Dot aus, wenn er denn kommt? Ist das eine ähnliche Sache?
Super hängt vom Preis ab. Diese Super Quantum Dot TVs hängt vom Preis ab. Fallen aber tendenziell eher in die Kategorie RGB Mini LED. Also auch da, wem Gaming wichtig ist, dann wahrscheinlich doch OLED. Mhm. Und letzten Endes, ich persönlich, wie gesagt, Preis ist mir immer sehr wichtig. Und ich rechne mit allen Alternativtechnologien im kommenden Jahr mit sehr hohen Einstiegspreisen.
Ja, da hat OLED echt den Vorteil, dass sie da jetzt deutlich günstiger geworden sind in den letzten Jahren. Klar, ist natürlich eine Technologie, die schon sehr lange etabliert ist auf dem Markt, was da sicher auch mit reinspielt. Aber ich persönlich hätte auch, muss ich sagen, eine Tendenz, wenn ich mir jetzt einen kaufen würde, ist noch nicht geplant, aber wenn, dann OLED, würde ich, glaube ich, auch
tatsächlich
persönlich auch, zu tendieren.
Ja. Ja, ich momentan schon. Ich habe es jetzt halt überhaupt nicht vor, deswegen warte ich einfach.
Warten kann man immer, das ist das Gute. Irgendwann kommt irgendwas Neues. Ja. Irgendwann sind die Mikro-LEDs da. Muss nur lange genug warten.
Und dann lese ich die Kaufberatung von Lorenz,
um
mich zu informieren. So ist es nämlich. Ja, ich glaube, dann würden wir hier den Talk beenden. Liebe Zuhörer und Zuschauer, die sich hier gerade den Talk im Nachhinein anhören, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein und tschüsschen.